Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich bin Uwe, ich bin mit neben Tobi einer der Pastoren, aber der Tobi ist gerade ausgeflogen in Afrika und Malawi und leitet dort eine Reisegruppe an, wird aber bald wieder zurück sein. Genau. Ich habe zu Beginn eine Frage an euch heute. Habt ihr ein Vorbild? Habt ihr ein Vorbild? Eine Person, die ihr besonders bewundert für ihr Lebenswerk, ihre Taten, Fähigkeiten oder ihre Haltung? Eine, die ihr als beispielhaft oder richtungsweisendes Ideal anseht und ihr euer eigenes Verhalten danach ausrichtet? Eine Person, die euch als Inspirationsquelle oder als Mutmacher gilt? Vielleicht kannst du diese Frage direkt mit Ja beantworten. Und dir fällt sofort eine Person ein, an die du denken musst. Vielleicht seit Kindesbeinen an deine Mama oder dein Papa oder vielleicht auch eher wenige. Oder du sitzt gerade grübelnd da und du suchst nach dem ultimativen Komplettpaket an Vorbild für dich. Aber du findest einfach niemand, dem du in jeder Hinsicht nacheifern möchtest. Dann kann ich dich beruhigen. So, wenn man das Kindesalter verlässt, ja, sobald man das so hinter sich hat, dann ist es irgendwie vollkommen üblich. Es fällt oft schwer für Erwachsene, auf die Frage direkt eine Antwort zu geben. Und schließlich möchten wir auch nicht der Abklatsch, die Kopie oder das Nachbild von irgendjemand anderem sein. Entweder es fällt uns eindeutig kein Vorbild ein, oder wir haben doch vielleicht so eine Reihe an Vorbildern gehabt in unserem Leben. Menschen, die uns geprägt haben, auf die wir geschaut haben, die uns Orientierung gegeben haben. Menschen, ja, die uns in verschiedensten Lebensphasen begleitet haben. Ich zum Beispiel, als ich ein kleiner Teenie war, ja, ich hatte ganz eindeutig meinen Cousin zum Vorbild, der Marco. Etwas älter wie ich, ein lässiger Typ, etwas älter, immer gut gekleidet. Ich habe häufig nur auf sein Äußeres geschaut, hatte bei Verwandtschaftstreffen immer einen guten Spruch auf Lager und konnte die ganze Runde unterhalten. Ja, und die Sommerfreizeiten, die ich mit ihm gemeinsam erleben durfte, das waren immer die besten, weil ich einfach es genossen habe, mit ihm abzuhängen. Und die größten Tage waren immer die, als so ein Altkleidersack bei uns vor der Türe stand, mit Klamotten von ihm drin. Und ich habe die anziehen dürfen und gemerkt, boah, ich war stolz wie Harry. Einmal darf ich sein wie er. Aber zumindest nur äußerlich. Aber nicht nur mein Cousin hat mich geprägt, da fallen mir noch etliche mehr Personen ein, die mich irgendwie inspiriert haben. Mein Gitarrenlehrer im Gitarrespiel. Ja, zugegebenermaßen auch die Band Broses, vielleicht kennt ihr die noch. Die Band Broses als Teenie im Singen. Mein Jugendreferent im Predigen, mein Trauzeuge als Freund. Und viele, viele mehr. Jeder von uns wurde ganz unterschiedlich geprägt. Wir befinden uns gerade mitten in unserer Predigtserie zum Hebräerbrief. Und heute geht es um das Kapitel 11. Vielen von euch ist es vielleicht auch bekannt. Da geht es um Vorbilder. Vorbilder im Glauben. Und die Frage auch, was eigentlich Glaube ist. Ich habe mir für meinen Predigttitel heute mal das Recht rausgenommen, so ein Kinderspiel etwas umzuformulieren und sie mal so genannt. Ich glaube, was du nicht siehst. Vielleicht noch mal ein paar einleitende Worte zum Hebräerbrief, für die letzten Male vielleicht nicht da waren. Der Hebräerbrief ist ein Brief in der Bibel, dessen Verfasser und Empfänger nicht wirklich drinstehen, es ist unbekannt. Der Titel Hebräer wurde erst später dazugefügt. Und auch der Ort und die Zeit der Abfassung des Schreibens kann man nicht so genau sagen. Man vermutet aber, dass er entweder aus der Feder von Paulus geschrieben ist oder von Barnabas, einem Apostel des Urchristentums. Und er wurde an Judenchristen, also gläubige Juden an Jesus, geschrieben mit dem Ziel, die Gläubigen in ihrem Glauben zu ermutigen und in ihrer Nachfolge Jesu zu bestärken. Und da die gesamte Befassung mit dem Hebräerbrief hier in der Gemeinde für den Rahmen sprengen würde, wir würden eine ewig lange Reihe hier ansetzen müssen, haben wir uns als Prediger auf bestimmte Abschnitte fokussiert. Der Joe ist beim ersten Mal auf Hebräer 1 und die Thematik Vater, Sohn und auch Engel eingegangen. Der Horst letzte Woche auf Hebräer 4 und 5, die Einzigartigkeit und die Erhabenheit Jesu als Hohepriester. Und ich werde heute auf das Kapitel 11 eingehen. Wir machen einen kleinen Sprung also. Und ich nehme euch mit hinein in den Text, nicht in das ganze Kapitel. Ich habe es ein bisschen gekürzt. Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Soweit mal vorgelesen aus der Luther-Übersetzung. Was ist dir, was ist euch beim Lesen aufgefallen? War der Text nachvollziehbar oder eher nicht so? Mir ist aufgefallen, dass wenn man das gesamte Kapitel 11 liest, dann schildert der Verfasser 18 Personen, er zählt 18 Personen oder Personengruppen auf, die anscheinend irgendwas ganz Besonderes erlebt haben. Personen, die nicht irgendwie gelebt haben, sondern die eins vereint. Alle haben durch den Glauben, ihren persönlichen Glauben an Jesus, an Gott, etwas mit Gott erlebt, obwohl sie Gott nicht gesehen haben. Die sogenannten Glaubenszeugen des Alten Bundes bzw. Alten Testamentes. Personen, deren Geschichte weitererzählt wurde und sie durch ihren Glauben zum Vorbild für andere wurden. Was mir noch aufgefallen ist, diese Redewendung durch den Glauben kommt, wenn man das ganze Kapitel liest, insgesamt 24 Mal vor. Ja, es ist schon fast so wie ein Loblied, so eine Hymne auf den Glauben, was der Verfasser da schreibt und den Lesern aufzeigen möchte. Ich glaube, er möchte sagen, hey Leute, schaut mal her, was alles dem möglich ist, der da glaubt. Leute, schaut her. Es ist einiges möglich dem, der da glaubt. Lass uns jetzt aber mal ein bisschen tiefer reingehen in die Verse. Hebräer 11, Vers 1. Das ganze Kapitel beginnt mit dem Satz, der wie eine Art Überschrift über dem ganzen Kapitel steht. Einige von euch kennen es auch bestimmt, diesen ziemlich berühmten Satz über den Glauben, Definition sozusagen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Verfasser stellt hier erstmal über allem klar, was er theoretisch über den Glauben versteht. Er definiert hier den Glaubensbegriff wie an keiner anderen Stelle in der Bibel. Und kurz könnte man sagen, ja, Glaube ist eine zuversichtliche Hoffnung auf das, was man nicht sieht. Ich hoffe auf etwas, vertraue auf etwas, was ich nicht sehe. Und der Verfasser ist also der Überzeugung, dass wir Menschen irgendwie doch begrenzt sind. Er erkennt an, wir können nicht alles sehen. Er gibt zu, dass es Dinge gibt, die über alle sinnliche Wahrnehmung von uns Menschen hinausgeht. Ja, er glaubt an die Existenz von Dingen, die man nicht sehen kann. Ist es nicht häufig so in unserem Leben? Wir erkennen die Existenz von verschiedensten Dingen an, aber wir zweifeln sofort, wenn es um Gott geht. Ich sehe keine Luft, keinen Sauerstoff, und dennoch glaube ich daran, dass es Luft gibt. Ich kann den Geist und die Seele eines Menschen nicht sehen, und dennoch glauben viele daran, dass es sie gibt. Ich sehe nicht immer die Sonne, jetzt gerade schon, aber dennoch weiß ich und glaube ich daran, dass es sie gibt. Ich sehe keinen Gott, also glaube ich nicht daran, dass es ihn gibt. So der Rückschluss von vielen Menschen. Und ich weiß nicht, woran du glaubst und wie es um dein Glaubensleben gerade steht. Doch ich als Christ, ich würde sagen, ja, ich glaube was ich nicht sehe. Ich glaube, ich habe es erfahren, ich glaube an Gott, obwohl ich ihn noch nicht persönlich gesehen habe. Ich sehe den Schöpfer zwar nicht selbst, aber ich sehe die Schöpfung als Fingerzeig dessen, dass es ihn irgendwie gibt. Irgendwas in mir ist überführt und sagt, ja, da muss es etwas Höheres geben. In dem Glauben, dass ich ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen werde. So ist es auch verheißen und wird es geschrieben im 1. Korintherbrief. Jetzt sehen wir nur mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und ich freue mich so darauf, auf diesen Tag, wo ich Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen darf. Wo ich merke, all das, was ich geglaubt habe, war nicht vergebens, sondern es hat irgendwie Sinn gemacht. Mein Ziel hat eine Reise. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard, der sagt mal, wenn man auch dazu imstande wäre, den ganzen Glaubensinhalt in die Form des Begriffs umzusetzen, so folgt daraus nicht, dass man den Glauben begriffen hat. Begriffen, wie man in ihn hineinkommt oder wie er in einen hineinkommt. Ziemlich komplex auf den ersten Blick. Aber er sagt nichts anderes wie, ja, man könnte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um den Glaubensbegriff irgendwie zu definieren und zu verstehen. Aber wir müssten uns doch auch nicht nur damit auseinandersetzen, sondern Glaube ist erst erlebt und erfahrbar, wenn wir uns Menschen anschauen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, die an ihn geglaubt haben. Und genau das wollen wir jetzt tun. Ich möchte euch mit hineinnehmen in drei Glaubenszeugen, in Noah, Abraham und Mose, unter der Fragestellung, was macht sie eigentlich zum Glaubensvorbild? Was können wir vielleicht von ihrem Glauben lernen? Ich werde jetzt nur auf ein paar Aspekte aus dem Leben eingehen, die vor allem in Verbindung mit ihrem Glauben stehen. wohlwissend, dass diese Menschen nicht immer perfekte Glaubenshelden waren, sondern ganz normale Menschen, auch mit Ecken und Kanten und sicherlich auch Zweifeln. Und Hebräer 11 ist so allumfassend, das kann ich nicht bedienen. Ich möchte euch ermutigen, die Geschichte Hebräer, aber auch die anderen Geschichten aus den ersten zwei Büchern Mose zu Hause nochmal nachzulesen. Das erste Glaubensvorbild, auf das ich eingehen möchte, ist Noah. Da schreibt der Verfasser: Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Von Noah heißt es also in der Bibel, dass er mit Gott wandelte. In 1. Mose 6, Vers 9. Und er war ein gerechter und ziemlich untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen. Er hat sich nach Gott ausgestreckt, nach ihm gesucht und war mit ihm unterwegs. Das bedeutet, er hatte eine echte Glaubens- und eine Lebensbeziehung mit dem lebendigen Gott. Und er war, so die Bibel, ein Mann des Glaubens. Und gleichzeitig war er nicht nur ein Mann des Glaubens, sondern er war gehorsam. Da heißt es, dass Gott ihm einen Auftrag gibt, die Arche zu bauen. Und es ist kein Vers zu lesen, in dem er sich sträubt. Sondern da heißt es direkt, und Noah tat es. Ich weiß nicht, ob er das direkt so sagen konnte, ja klar, Gott, ich mach's. Oder ob da einfach, ich weiß nicht, überliefert ist, ich weiß es nicht. Aber entscheidend ist, er hat den Auftrag Gottes befolgt. Er hat es gemacht. Man könnte noch viel über Noah berichten, aber was können wir aus diesen Zeilen aus dem Hebräerbrief lernen? Ich glaube, Noah hat den Glaube, der Gottes Wort, Gott selber ernst genommen hat und ganz praktisch danach gehandelt hat. Er hat sein Werkzeug in die Hand genommen und hat den Bauplan Gottes, was ziemlich detailliert auch beschrieben ist, umgesetzt. Und er hat Gott geehrt, indem er ihn ernst genommen hat. Er konnte noch keinen Regen, keine Flut, keine Katastrophe sehen, aber hätte ihm dennoch geglaubt, obwohl er es noch nicht gesehen hat, was eingetroffen ist. Er hat sich nicht vor den kommenden Gefahren einschüchtern lassen, obwohl ihn bestimmt die Menschen auch als wie auch immer dargestellt haben, hat er sich nicht einschüchtern lassen, sondern hat Gott geglaubt. Vielleicht geht es dir ähnlich wie diesem Noah. Du stehst vor hereinbrechenden Umständen, ja, oder uns allen diesem Sturm morgen, und wir wissen noch nicht, wie es ausgehen wird oder wie du verschiedenste Umstände bewältigen sollst. Und du sehnst dich nach so einem Glauben wie der Noah. Als zweites Glaubensvorbild möchte ich auf den Abraham eingehen. Das ist spannend, das habe ich selber in der Vorbereitung in einem Kommentar gelesen. Schon der Martin Luther hat vom Abraham gesagt, dass er als das höchste Vorbild evangelischen Lebens, zumindest aus seiner Sicht, betrachtet wird. Er hat gesagt, und so mag sichtbar sein, dass Abraham mit diesem Glaubensgehorsam das höchste Vorbild eines evangelischen Lebens gegeben hat. Da er alles hinter sich gelassen hat, allein dem Herrn gefolgt ist, das Wort Gottes allem vorgezogen, über alles geliebt hat, freiwillig ein Fremdling und jede Stunde Gefahren auf Leben und Tod unterworfen. Im Hebräerbrief ist über Abraham überliefert: Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Warum ist also Abraham so ein Glaubensvorbild, so ein Zeuge oder sogar das größte Vorbild, wie es Martin Luther beschreibt, weil er sein Land, seine Verwandtschaft und das Haus seines Vaters auf Gottes Wort hin verlassen hat. Auch hier keine Widerrede überliefert. Er hat sich allein auf die Verheißung Gottes gestellt. Ich werde dich in ein Land führen. Welches Land? Wusste er zumindest per Auszug noch nicht. Später das Land Kanaan, in dem Milch und Honig fließen. Da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. In einer anderen Stelle noch im Hebräerbrief heißt es auch, dass Abraham bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern, den Isaak. Als Gott ihn auf die Probe stellt und er packt alles zusammen und er geht an diese Stelle. Aber schlussendlich sagt Gott doch, hey, stopp, halt. Ich fordere das nicht von dir ein. Ich habe gemerkt und gesehen, wie groß deine Liebe und dein Vertrauen mir gegenüber ist. Und weiter gäbe es noch viel auch über Abraham zu erzählen. Aber was können wir über Abraham an der Stelle lernen? Ich persönlich lerne, dass er einen Glaube hat, der aufbricht, der bereit ist, als auch Altes hinter sich zu lassen. Obwohl das Ziel und die Richtung und die Umstände noch unbekannt ist. Er weiß zum Zeitpunkt seines Verlassens noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Aber er vertraut auf Gott und auf die Verheißung. Ich bin mit dir, ich will dir dieses Land zeigen. Und der trotz Prüfungen, sogar in seiner eigenen Familie, diesem Check, perfekt. Vielen Dank, ein Lob auf die Techniker. Genau, er war trotz seiner Prüfungen, ja, denen ihn Gott irgendwie ausgesetzt hatte, war er bereit, an Gott dran zu bleiben und hat vertraut, obwohl er es sicherlich selber nicht verstanden hat. Stell dir mal vor, jemand sagt dir, also Jesus sagt dir, opfere, wenn du ein Kind hast, deinen eigenen Sohn oder Tochter. Was für ein grausamer Gott muss das sein? Aber er war bereit, es zu tun. Trotz seines Zweifels. Und vielleicht findest du dich hier auch wieder. Du bist so wie so in der Prüfungsphase, wie dieser Abraham. Oder ein neuer Lebensabschnitt steht bei dir bevor. Du befindest dich vielleicht auch gerade an der Weggabelung und du merkst, dein Glaube, er wird auf die Probe gestellt. Dann frage ich mich, wären wir bereit, für Jesus alles hinter uns zu lassen? Sind wir auch dessen gewiss, dass Gott auch in den verschiedensten Prüfungszeiten oder wenn wir auch ihn mal nicht so verstehen oder Glaubenszweifel haben, dass er auch da mit uns ist und es eigentlich gut mit uns meint. Zum dritten Glaubensvorbild, Mose. In Hebräer 11, Vers 27 bis 29 ist über Mose überliefert, da heißt es, durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und sie ertranken.
Auch hier wieder dasselbe Spiel. Warum ist Mose so ein Glaubensheld? Warum hat es er da reingeschafft in diese Chronologie? Ja, weil er das Volk Israel aus der Sklaverei, aus Ägypten, trotz verschiedenster Umstände und Widerstand vom Pharao und dem Zorn befreit hat. Und weil er geglaubt hat, unter anderem, dass Gott sie zur rechten Zeit versorgen wird. Er hat darauf vertraut, dass sie trockenen Fußes durch dieses Rote Meer dass Gott sie durch das Rote Meer führen lässt, obwohl er das zuerst nicht gesehen hat. Er hat gesehen, dass es zu war. Aber er hat darauf vertraut, dass Gott handeln wird, obwohl er sein nörgelndes Volk im Hintergrund hatte, die noch gesagt haben, hey, wären wir doch lieber beim Pharao in Ägypten in der Gefangenschaft geblieben. Jetzt stehen wir hier und werden ertrinken. Was bist denn du für ein Anführer? Ich glaube, von Mose können wir unter anderem lernen, dass er andere angeführt hat, aber trotzdem mit Gottes Hilfe und seinem Beistand gerechnet hat. Trotz Widerstand, die aus den eigenen Reihen kamen, aber auch von Seiten der Obrigkeit. Der Mose, er ging immer wieder zum Pharao und blieb hartnäckig, lass mein Volk ziehen. Und er hat seiner Furcht und seiner Menschenfurcht immer wieder getrotzt. Und ein Glaube, der mit Wunder Gottes und seinem Eingreifen rechnet, ganz egal wie auswegslos die Situation war. Er hat Wunder selber erlebt. Der brennende Dornbusch, die Plagen, der Stab, der zur Schlange wurde, der Durchzug durchs Meer, das Wasser, was wieder genießbar wurde, Versorgung, nicht nur durch Wasser, sondern auch durch Manna. Sicherlich hat er auch immer wieder Zweifel gehabt. Und ich möchte ihn auch nicht als das Ultimatum irgendwie darstellen. Aber ich glaube, es ist inspirierend, sich die Leute mal genauer anzuschauen. Und auch hier kann sich vielleicht der ein oder andere wiederfinden. Vielleicht sind dir Menschen anvertraut, wie dem Mose, die du führen und leiten darfst, anleiten darfst. Und du bist auf Gottes Hilfe angewiesen, seine Leitung, seine Führung, auf gute Gedanken und Impulse von oben. Oder vielleicht stehst du wie so vor einer ausweglosen Situation, wie Mose vor dem Schilfmeer. Dann wünsche ich uns, dass Gott auch hier einen Weg schafft, dass wir daran glauben, dass er, he will make a way, dass er einen Weg machen wird, wo wir auch vorher noch keinen sehen, dass wir glauben, auch wenn wir es noch nicht sehen und dass wir trockenen Fußes hindurchgehen können, wie es auch im Lied No Longer Slaves heißt, you split the sea so I can walk right through it. Gott, du wirst das Meer teilen, dass ich durchlaufen kann. Und apropos Zeichen und Wunder, manchmal kommen sie vielleicht ganz unerwartet. Nicht nur bei Mose redete Gott durch eine Wolkensäule, die vor ihn herzog, um dem Volk Israel den Weg zu zeigen. Ich glaube, auch heute noch tut der Herr Zeichen und Wunder. Manchmal vielleicht nicht so, wie wir es erwarten oder erhoffen, aber vielleicht so, wie wir es brauchen. Wie zum Beispiel hier in Griechenland letztes Jahr. Da haben Hannah und ich ein Gebetsspaziergang gemacht und wir haben uns gesagt, hey, lass uns den doch in Stille verbringen vor Gott. Mit dem Versuch, nicht nur unsere eigenen Anliegen ihm zu bringen, sondern ganz bewusst auch mal zu hören. Gott, möchtest du uns irgendwas sagen? Sprich du doch zu uns. Und wir sind so dahin gelaufen und ehrlich gesagt, war es für mich nicht immer ganz einfach zu hören, weil ich habe alle möglichen Straßen und Häuser und so weiter angeschaut und ich war abgelenkt. Aber irgendwie, als wir am Ziel, bei der nächsten Ortschaft angekommen sind und Richtung Strand runtergelaufen sind, da hat sich dieses Wolkenbild vor uns aufgetürmt. Es ist nicht bearbeitet. Ich habe keinen Filter drüber gelegt. Ich hoffe, man kann es sehen, trotz der Helligkeit. Es ist ein Kreuz, ein Wolkenkreuz, was sich vor uns so aufgetürmt hat. Mit einer horizontalen und vertikalen. So krass klarer konnte ich es mir von meinem eigenen Auge nicht vorstellen. Ich habe es auch überhaupt nicht erwartet. Sondern es war irgendwie so, als ob Gott da ist und er sagt, ich bin da, ich werde dich, ich werde euch führen. Und solche Zeichen, solche Wunder, danach sehne ich mich. Das wünsche ich uns allen, dass wir uns danach ausstrecken. Aber vielleicht auch, dass Gott uns begegnet im Alltäglichen und durch verschiedenste Situationen zu uns spricht. Ich komme zum Ende in meiner Predigt. Ich habe heute viel über den Glauben gesprochen und ich hoffe, ihr wurdet von dem einen oder anderen Glaubenszeugen inspiriert. Vielleicht vom Glauben Noahs, dessen Glaube das Wort Gottes ernst genommen hat und ganz praktisch gehandelt hat, die Arche gebaut hat. Der sich nicht vorkommenden Gefahren oder den Fluten einschüchtern lassen hat. Vom Glaube Abrahams, der bereit war, alles hinter sich zu lassen und riskiert, obwohl das Ziel ungewiss ist und die Umstände. Und der trotz Prüfungen an seinem eigenen Leib bzw. Familie trotzdem vertraut hat, trotz Glaubenszweifeln an Gott dran geblieben ist. Vom Glaube Moses, der andere mit Gottes Hilfe angeführt hat, trotz verschiedensten Widerstandes. Und der mit Gottes Wunder und Eingreifen immer wieder gerechnet hat und davon abhängig war. Egal wie groß oder klein dein Glaube dir jetzt gerade scheint, ob du Berge versetzen könntest wie hier auf diesem Bild oder so kleines wie ein Senfkorn, oder du merkst, gerade kann ich eigentlich gar nicht glauben. Jesus, er sieht dich. Er sieht dich, er sieht deinen Glaube. Man kann Glauben nicht erzwingen, sondern oder kaufen, sondern den kann man sich nur schenken lassen. Es ist eine Gabe Gottes. Und wie gut, dass wir immer wieder darum bitten dürfen, wie es auch die Jünger getan haben. An der Stelle, Herr, mehre unseren Glauben, wie die 5 Brote und die 2 Fische. Mehre doch das Wenige, was in mir ist. Schenke mir vielleicht auch einen ganz neuen Glauben, wo ich nicht mehr glauben kann. In der Auseinandersetzung mit der Predigt ist mir ein Satz besonders hängen geblieben. Von Mose heißt es da, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Er hielt sich an den er nicht sah, so als sähe er ihn. Und das wünsche ich uns allen. Ich möchte beten und wer kann und möchte, steht bitte dazu auf.